Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre
Impact Monster.
Ja, ein herzliches Tachchen und willkommen bei einer neuen Folge vom Impact Monster Podcast, dem Podcast von Good Jobs. Good Jobs, das wisst ihr vielleicht schon, ist die Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact Jobs. Und ich bin der Paul, einer der Mitgründer von Good Jobs. Und alle zwei Wochen spreche ich hier mit den krassesten Impact Monstern Deutschlands. Also zum Beispiel mit Riesenkonzernen, die einen extrem großen potenziellen Hebel haben auf die Welt, aber auch mit kleinen, super visionären und innovativen Startups.
Ja, und heute mit einem der bekanntesten deutschen Internetseriengründer überhaupt, und zwar mit Christian Vollmann. Wer sich ein bisschen in der Startup-Szene auskennt, hat von Christian ziemlich sicher schon mal gehört. Er hat zum Beispiel nebenan.de gegründet, MyVideo und eDarling, und hat sich jetzt dazu entschlossen, einen Weg zu gehen, der ein bisschen anders aussieht, und zwar weg vom Internet und stattdessen Probleme in der realen Welt lösen. Und da hat er sich mit seinem Team von Carbon One auch kein kleines Problem ausgesucht, sondern direkt eins, was global so richtig Dreck macht, nämlich die Herstellung von Methanol. Methanol ist eins der meistproduziertesten organischen Chemikalien und wird zum Beispiel für die Herstellung von Leim und Farbstoffen genutzt, kann aber eben auch als Treibstoff in der Schifffahrt verwendet werden. Das große Problem an der Sache ist, dass Methanol bisher fossil hergestellt wird und deshalb ein richtiger Klimakiller ist. Ja, und deshalb hat sich Christian Leute gesucht, die sich mit Chemie auskennen, und arbeitet jetzt mit der Truppe dran, in Zukunft im ganz großen Stil grünes Methanol herzustellen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das nämlich einen richtig krassen Impact haben. Die weltweiten CO2-Emissionen könnte man um 5% senken, wenn man in Chemie und Schifffahrt auf grünes Methanol umstellen würde. Klingt alles ziemlich komplex, allein das Wort Methanol schon und seine chemische Zusammensetzung, aber eben auch richtig impactgehaltvoll. Und deshalb habe ich mit Christian gesprochen und er hat mir erklärt in der Folge, was Carbon One, also seine Firma, jetzt eigentlich ganz genau macht, wann die ersten Schiffe mit ihrem grünen Methanol durch die Gegend schippern könnten und wie es eigentlich ist, einfach mal so ein Chemieunternehmen zu gründen. Hatten wir nämlich auch noch nicht hier im Podcast.
Aber bevor das Gespräch jetzt losgeht, hier nochmal eine kleine Werbung für unsere Freundin von The Generation Forest. Die Hamburger Genossenschaft bringt nämlich Umwelt, Soziales und Wirtschaft zusammen und kämpft aktiv gegen die weltweite Entwaldung. Das heißt, ihr könnt im Sinne vom Impact Investing Mitglied bei dieser Genossenschaft werden, Genossenschaftsanteile erwerben und euch so für Wiederaufforstung und Gegenentwaldung einsetzen. Also nachhaltig euer Geld anlegen und auch noch eine grüne Rendite absahen. Und dieses Absahen passiert eben, ohne dass Natur und Menschen ausgebeutet werden. Relativ krass finde ich in dem Kontext, dass Panama vor 50 Jahren noch zu 70% mit Wald bedeckt war und dass es heute nur noch 40% sind. Der Grund, könnt ihr euch jetzt schon denken, der Wald muss Platz machen für Acker- und Viehzucht, und genau dagegen kämpft The Generation Forest gemeinschaftlich und ganzheitlich, indem sie eben vor Ort in Panama tropische Wälder wieder aufforsten. Genau so wird globaler Entwaldung entgegengewirkt und letzten Endes auch der Atmosphäre wieder jede Menge CO2 entzogen. Das sind pro Hektar der Generationswälder 20 Tonnen CO2 im Jahr. Und natürlich fördert Aufforstung auch die Widerstandsfähigkeit und letztendlich die Biodiversität in den Wäldern. Mit diesen nachhaltig bewirtschafteten Generationswäldern in Panama erwirtschaften The Generation Forest zu fairen Bedingungen vor Ort grüne Rendite für die Mitglieder der Genossenschaft, womöglich in Zukunft auch euch, die es dann eben auch ermöglicht, die Wälder langfristig in Wert zu setzen und ja, so auch zu erhalten. Quasi die Traumkombo schlechthin, Ökologie und Ökonomie Hand in Hand. Wenn ihr jetzt aber mehr erfahren wollt und vielleicht auch noch Mitglied werden wollt, dann schaut vorbei auf thegenerationforest.com. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes hier. So, und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Hi Okay, das heißt, euer Unternehmen hat auch den Firmensitz in Berlin?
Ja.
Offiziell?
Mhm.
Cool. Dann vielleicht irgendwann ein zukünftiger Chemiekonzern, der mal in Berlin gegründet wurde. Haben wir da eine Historie? Ich weiß nur so AEG früher, sowas. Wobei ich da auch nicht weiß, ob die wirklich hatten die einen Firmensitz in Berlin, weißt du das?
Ja, schon, da, ne? Oben am Humboldthain ist ja noch das Werk und so. Wobei das war jetzt nicht Chemie eigentlich, ne?
AEG nee, ja, aber ja, jetzt mal generell so ein Großkonzern in Berlin. Berlin
hatte große Industriehistorie, klar. Siemens, AEG.
Aber auch Siemens wurde doch nicht in Berlin gegründet, oder?
Du meinst jetzt gegründet, ja, das müsste ich jetzt tatsächlich recherchieren. Ja. Aber wir hatten also halt Werke, ne? Ganz viele Werke. Wo jetzt das immer jeweils gegründet wurde, das weiß ich tatsächlich nicht.
Aber kein Chemiekonzern, der aus Berlin kam, oder?
Also Schering, ne, war aber eher so Pharma.
Ja.
Es gab früher auch Chemie in Berlin, auf jeden Fall.
Ja.
Was daraus geworden ist, habe ich jetzt nicht parat, ja.
Scheint auf jeden Fall nicht mehr so präsent zu sein.
Nee, es gibt jetzt aktuell nicht so viel, ja. Bisschen was gibt's schon, aber so viel nicht, ne. Vor allem auch Startups gibt's halt kaum, ne.
Ja.
Chemie-Startups in Berlin.
Hätte das...
Eine Handvoll vielleicht.
Gab es für euch einen speziellen Grund, wieso ihr das in Berlin gemacht habt? Weil du sprichst ja auch manchmal darüber, so die Wissenschaftscluster, die hast du vielleicht woanders in Deutschland und gar nicht unbedingt in Berlin, wenn es jetzt um Chemie geht.
Also Wissenschaft, das ist tatsächlich der Grund. Wir haben ein tolles Wissenschaftscluster da in Adlershof, ja.
Okay.
Auch rund um Chemie. Mit der, weißt du, mit der TU, der Humboldt-Universität und dann eben auch den Forschungseinrichtungen Helmholtz, Fraunhofers und so weiter.
Ah,
also okay. Adlershof ist ein super, super Standort.
Ah, das wusste ich nicht, weil.
Und da sitzt ja auch mein Mitgründer, ne? Also der sitzt in Adlershof und ich bin ja auch, wohne auch in Berlin. Das heißt, war jetzt ist eher so, dass wir halt hier sind, ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt unser erstes großes Werk dann in Deutschland ist, die ist jetzt eher nicht so hoch.
Ja, ja. Aber einfach kostentechnisch.
Ja, eher so Bürokratie, Genehmigungsverfahren.
Okay.
Ja. Eher so Red Tape technisch, ja.
Du wurdest mal gefragt, wie es so aussieht im Standort Deutschland für neue Startups, für Klimalösungen. Und da hattest du gesagt, ja, wissenschaftlich gesehen haben wir eigentlich immer noch viel zu bieten. Und da hattest du jetzt irgendwie die RWTH Aachen genannt, in Karlsruhe, glaube ich, nochmal gesagt, auf der Gründungsseite dann eher WHU genannt. Aber interessant zu sehen, dass wir da anscheinend auch im Berliner Umkreis hier in Adlershof Kompetenz sitzen haben.
Doch, ja. Also Adlershof ist dann wirklich eine Erfolgsgeschichte. Ne? Das wurde ja so Anfang der 90er geplant als Wissenschaftsstandort für ungefähr 12.000 Mitarbeiter. Stand heute arbeiten da, glaube ich, 27.000.
Krass.
Also gehen Richtung 30.000. Ist deutlich größer geworden als ursprünglich mal geplant.
Habe ich jetzt.
Und wachsen immer noch weiter. Also da werden immer noch neue Flächen in Betrieb genommen. Und also das Wachstum geht immer noch weiter.
Meine Infrastruktur-Berliner Erfolgsstory, die gar nicht so häufig erzählt wird. Ja. Gut, aber dafür haben wir dich ja hier. Und eine unserer ersten Kategorien ist die der Monster Statements. Da lese ich dir einfach nur einen ersten Halbsatz vor und den kannst du spontan kurz und knapp beenden.
Monster Statements.
Carbon One ist ein Impact Monster, weil?
Weil wir eine grundlegende Chemikalie komplett von Grund auf neu erfinden.
Das war kurz und knapp. Auf die Straße kleben würde ich mich für?
Auf die Straße kleben würde ich mich für gar nichts. Davon halte ich nicht so viel.
Um die 1,5 Grad Grenze nicht zu überschreiten, müssten wir?
Jeden einzelnen Sektor dekarbonisieren und zusätzlich noch CO2 aus der Atmosphäre filtern.
Der oder die beste Klimapolitikerin, die wir je hatten, war oder ist?
Boah, da fällt mir tatsächlich jetzt niemand ein. Also ich bin eher ein bisschen desillusioniert da an der Stelle von der Politik, muss ich zugeben.
Der sinnvollste Job der Welt ist?
Der, wo man aktiv an der Energiewende, an der Klimawende mitarbeitet.
Wenn ich was verbieten dürfte, dann?
Von Verboten halte ich auch relativ wenig. Was ich machen würde, ist, ich würde einen Preis auf CO2 einführen. Das ist das, was wir brauchen.
Und hast auch erzählt, dass mal irgendein US-amerikanischer Präsident die Chance dafür hatte, einen globalen CO2-Preis anzustoßen, das durchzubringen bei irgendeiner Klimakonferenz und die Chance vertan wurde.
Das war, genau, das ist so, es war, soweit ich mich erinnere, war das damals Bush, glaube ich, oder Reagan, müsste ich jetzt nachgucken, einer von den beiden. Also es war Anfang der 90er, Konferenz war, auch das musste ich nachgucken, aber damals war es tatsächlich so, dass man das einführen wollte und eigentlich auch die globale Allianz dafür schon zusammen hatte und dann am letzten Tag dieser Konferenz der US-Präsident sich dann doch dagegen entschieden hat.
Gut, dann schauen wir mal, für welche Antwort du dich entscheidest bei unserer letzten Frage. Und zwar, unser Team besteht aus 17 Leuten, aber nur zwei davon sind Frauen, weil?
Weil wir, also es ist nicht einfach, in unserem Bereich ausgeglichen einzustellen, aber wir wollen uns da ganz viel Mühe geben. Also wir sehen, gehen da auch ganz offen mit um. Das ist eine Schwachstelle von uns und das wollen wir ändern. Das heißt, ich bin heute auch hier, um aufzurufen, dass wir wirklich uns über jede weibliche Bewerbung extrem freuen.
Hm. Haben wir, Hanna, eigentlich mehr weibliche Zuhörerinnen als Zuhörer? Schon, ne? Ja, dann ist das ja ein perfekter Match. Dann erlaube ich mir jetzt auch doch noch eine letzte Frage, weil du gerade gesagt hast, du bist gegen Verbote und ein schönes gelbes Poloshirt heute anhast. Ich bin Mitglied bei der FDP, weil?
Weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass ich an die sozialliberale Tradition da anknüpfen kann. Gibt einige Politiker von früher, die mich sehr inspiriert haben. Das war Herr Genscher, das war ein Herr Rexroth. Es gab da tolle Politiker, die unternehmerisch gedacht haben, aber immer wussten, dass Unternehmertum auch Verantwortung heißt und dass der Stärkere sich um den Schwächeren zu kümmern hat und dass man auch die sozialen Herausforderungen nicht aus den Augen verlieren darf. Und das ist immer noch ein bisschen mein Ansatz. Also ich bin im Herzen Unternehmer und ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich die Definition von Freiheit da bisschen anders mit beeinflussen kann, als sie derzeit ausgelegt wird in dieser Partei. Also ich bin tatsächlich auch relativ unzufrieden mit einigen Sachen, die da gerade gemacht werden. Aber ich habe auch schon ab und zu mal drüber nachgedacht, ob man dann auch konsequent sein muss und sagen muss, gut, dann trete ich aus. Auf der anderen Seite denke ich mir immer, nee, das ist dann auch einfach das Handtuch werfen und quasi sich einbringen ist eigentlich der bessere Weg.
Mhm. Aber sich dann eben auf unternehmerischer Seite in der Realwirtschaft einbringen und nicht selber als
Politiker. Richtig, das muss ich auch zugeben. Ja. Ich bin viel zu wenig aktiv oder eigentlich gar nicht. Ja, und da muss ich mir an die eigene Nase fassen, aber das ist einfach eine Zeitfrage.
Dann schauen wir mal, was du sonst so machst, und zwar in der zweiten Kategorie. Das ist der CV-Check, damit du nicht nochmal komplett alle Stationen aus deinem Lebenslauf wiederkauen musst. Haben wir das für dich zusammengefasst?
Der CV-Check.
Du hast Zivildienst in der Kinderklinik Erlangen gemacht, wolltest eigentlich Kinderarzt werden, hast dann gemerkt, das ist eigentlich gar nichts für dich und stattdessen hast du mit einem Kumpel dein erstes Unternehmen gegründet, wo ihr Webseiten gebaut habt. Studieren wolltest du aber trotzdem, bist dann an die fast schon berühmte und renommierte WHU Business School gegangen. Es ist die Gründeruni, dort hast du BWL studiert und da kommen auch viele andere bekannte Gründerinnen her, zum Beispiel der Mario Kohle von Enpal, der hier auch noch in den Podcast eingeladen wird, Robert Gens, der Gründer von Zalando, Jochen Engert, Gründer von Flixbus, aber auch Gründer von HelloFresh und Rocket Internet zum Beispiel. Wie es sich so gehört, bist du dann eben auch entsprechend Serienunternehmer geworden, hast zum Beispiel iLove.de gegründet, kennt man jetzt eher als eDarling. MyVideo hast du auch gemacht, Nebenan.de hast du gegründet, da mit Nebenan.de warst du quasi auch schon mal in einem unserer frühen Podcasts hier vertreten und hast gleichzeitig auch in eine Menge Startups investiert. Geld haben wir jetzt mal einfach hier mit in deinen Lebenslauf geschrieben, hast du dementsprechend wahrscheinlich genug, um sozusagen nicht gezwungen zu sein, irgendeinen bestimmten Job machen zu müssen. Auf der anderen Seite nichts tun, wolltest du aber auch nicht. Und dann hat irgendwann, so erzählst du es so ein bisschen so für dich, so als Gründerstory von dem jetzigen Unternehmen, bei dem du bist, hat dich dein Sohn angesprochen und ja eigentlich auch auf die sehr offensichtliche Frage gestoßen, so Papa, wenn du ein guter unternehmerischer Problemlöser bist, warum löst du denn nicht das Problem zum Beispiel des Klimawandels, ja, und warum hilfst du da nicht mit anzupacken. Hast du dann auch gemacht, und zwar indem du dich ja eigentlich als Internetunternehmer mit Leuten zusammengetan hast, die eher stark aus der Wissenschaft kamen und schon sozusagen an real existierenden Lösungen in der physischen Welt gearbeitet haben. Hab dann zu viert C1 oder Carbon One gegründet. Und um es kurz zu machen, euer Ziel ist es, grünes Methanol herzustellen. Methanol wird heute meistens fossil hergestellt. Dabei wird extrem viel CO2 freigesetzt. Und mit über, glaube ich, 110 Millionen Tonnen pro Jahr ist einer der meistproduziertesten organischen Chemikalien, die zum Beispiel für die Herstellung von Leim oder Farbstoffen genutzt werden kann, aber eben auch genutzt werden kann als grüner Treibstoff für die Schifffahrt, wenn es dann irgendwie grünes Methanol ist. Und deshalb hat zum Beispiel der Weltkonzern Maersk, also die große dänische Reederei, bei euch investiert. Unter anderem haben aber auch Planet A Ventures investiert. Die waren ja neulich auch mit Friedhof hier bei uns im Podcast. Und so habt ihr für euch eigentlich ein ganz vernünftiges Setup zusammen, um 2026 auch richtig mit dem Verkauf loszulegen. Denn aktuell, haben wir jetzt schon gesagt, seid ihr ein Team von 17 Leuten. Und was wir neulich gelernt haben vom Carlos Hertel von Climeworks, ist, dass gerade wenn man jetzt über Infrastruktur oder auch Lösungen spricht, die großen wissenschaftlichen Invest auch irgendwie fordern, hat man dann eben nicht in ein, zwei Jahren mal eben Unternehmen aus dem Boden gestampft und ist marktreif und sozusagen kann schon die ganze Welt umkrempeln, sondern da müssen ganze Wertschöpfungsketten dahinter stehen, die verändert werden müssen. Da müssen Märkte teilweise auch erst entstehen. Und deshalb ist es nicht so, dass ihr hier verschlafen rangeht, sondern trotz dessen, dass ihr sozusagen ein bisschen länger braucht, bis 2026, eigentlich auch noch relativ ambitioniert da an den Start geht, ne?
Auf jeden Fall. Also die Herausforderung ist riesengroß. Du hast schon gesagt, 100 Millionen Tonnen werden heute davon von dieser Chemikalie, ist der einfachste Alkohol, Methanol, bereits produziert. Alles das, was wir damit heute machen, könnte man dann quasi dekarbonisieren. Dazu kommt aber das Potenzial von den Sachen, die wir heute noch nicht mit Methanol machen, weil es eben nicht grün ist. Und das ist eben sowas wie in der Schifffahrt das einzusetzen. Ne? Also heute oder in der Vergangenheit fuhren noch keine Schiffe mit Methanol. Das kommt jetzt, weil die Schifffahrt eben lange analysiert hat, wie sehen unsere Alternativen, unsere Optionen aus. Und grünes Methanol ist quasi die greifbarste, mit der man jetzt tatsächlich loslegen kann.
Es ist aber keine Alternative für die Schifffahrt, auf normales Methanol zu wechseln?
Dann hätte man das CO2-Problem nicht gelöst. Mhm. Ja. Dann hätte man... Schifffahrt hat ja zwei Emissionsprobleme, muss man auch dazu sagen. Das ist einmal das CO2 und andererseits aber auch das ganze Thema SOx, NOx, Feinstaub, also Schwefel, Dioxid und so weiter. Das ist sehr gesundheitsschädlich alles, was da rauskommt, Stand heute. Und auch dieses Problem löst man mit Methanol. Das heißt, mit fossilem Methanol hätte man dieses Problem gelöst, aber nicht das CO2-Problem. Mhm. Ja, und dann... Die Schifffahrt will natürlich, wenn sie jetzt was ändert, dann das schon grundsätzlich beide Probleme lösen. Und dazu braucht man aber grünes Methanol.
Und ihr könnt insgesamt, das hast du, glaube ich, irgendwo mal festgehalten, wenn ihr oder wenn wir als Weltgemeinschaft grünes Methanol einsetzen würden bei der Herstellung von verschiedenen Produkten wie eben Leim oder Farbstoffen und aber auch in der Schifffahrt einsetzen würden, könnten wir insgesamt bis zu 5% der globalen Emissionen einsparen?
Also theoretisch sogar noch mehr. Du musst dir vorstellen, wenn man jetzt mal ganz fundamental denkt, dann ist es so, wir können alles, was wir heute mit Öl, Gas oder Kohle machen, auch mit Methanol machen. Also Methanol kann alle Applikationen, kann uns komplett unabhängig von Gas, Kohle, Öl machen. In der Theorie. Mhm. Dazu müsste man aber die Mengen an grünem Methanol produziert bekommen. Mhm. Ja, dadurch ist es schon, Stand heute, eher eine theoretische Gedankenübung. Aber es ist möglich. Ja? Mhm. So, und jetzt ist die Kernherausforderung, wir brauchen eine effizientere Herstellungstechnologie für Methanol. Da kommt C1 ins Spiel. Und wir brauchen natürlich die grünen Eingangsstoffe, die da reingehen. Ja. Da gibt es zwei Routen, zu denen kommen wir bestimmt gleich noch und die muss man natürlich skaliert bekommen. Und deswegen ist jetzt die Frage, wo landet man am Ende? Das kann ich dir heute auch nicht sagen, weil ich habe auch keine Glaskugel, mit der ich in die Zukunft gucken kann. Aber das Potenzial ist extrem groß. Ja? Und wenn man jetzt mal ganz grundsätzlich auf diese Energiewende drauf guckt, vor der wir stehen, dann, das ist ein sehr komplexes Thema, deswegen versuche ich mal ein bisschen Komplexität zu reduzieren. Grundsätzlich kann man ja eigentlich sagen, wir wollen möglichst alles mit erneuerbaren Energien machen. Und die werden dadurch auf absehbare Zeit die begrenzende Ressource sein. Ne? Die werden knapp bleiben, auch in der Zukunft, auch wenn wir ausbauen ohne Ende. Die werden knapp bleiben als Eingangsstoff. Das heißt, wir sollten möglichst effizient mit denen umgehen, weil wir haben nicht unbegrenzt davon. Das bedeutet, wir sollten alles, und dazu kommt jetzt, dass ein Elektromotor viermal so effizient ist wie ein Verbrennungsmotor. Viermal, ja. Also im Auto ist es so, beim Elektroauto gehen ca. 93% der Energie in die Fortbewegung, bei einem Verbrennungsmotorauto gehen 23% der Energie in die Fortbewegung. Der Rest ist hauptsächlich Abwärme. Das ist Faktor 4. Das bedeutet, alles, was wir direkt elektrifizieren können, sollten wir auch direkt elektrifizieren, weil der Wirkungsgrad viermal so hoch ist. Mhm. Weil wir dann viermal so effizient mit unserem begrenzten erneuerbaren Strom umgehen. So, das bedeutet, Automobil, da wo wir die Lösung haben, wo Elektrifizierung funktioniert, das sollten wir dann auch elektrifizieren. Das heißt, Elektroautos machen total viel Sinn. Ja? Klar gibt es noch das Problem seltene Erden in Batterien und so, aber das lässt sich in meinen Augen technologisch lösen. Da sind wir auch schon auf dem Weg dahin, nachhaltigere Batterien zu bauen. Das kriegen wir gelöst in meinen Augen.
Mit so. Substituten für diese seltenen Erden?
Ja, genau. Also es gibt ja jetzt schon neue Batteriegenerationen, die deutlich weniger davon brauchen. Und insofern glaube ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir das hinbekommen. Bin ich relativ zuversichtlich. Und jetzt gibt es aber folgendes Problem. Es gibt einfach ein paar Nischen. Dort kommen wir mit der Energiedichte der Batterien einfach nicht hin. Du kannst ein Containerschiff nicht elektrisch von China nach Europa fahren lassen. Das wird einfach zu schwer. Du bräuchtest so viel Batterie, dass das Schiff würde sinken. Gleiches gilt für Langstreckenflugzeug. Das Flugzeug würde so schwer, dass es nicht mehr abheben kann. Das heißt, du hast ein paar. Und dazu kommt eben zum Beispiel die chemische Produktion von kohlenstoffbasierten Produkten. Die brauchen als Eingangsstoff, da geht es gar nicht um die Energie, da geht es um den Grundstoff, aus dem du Sachen herstellst. Also in Farben, Lacken, Dämmstoffen, Klebstoffen, allen möglichen Sachen, Plastik etc. ist Kohlenstoff drin und den brauchst du, wenn du diese Produkte herstellen willst. Und das sind so die Nischen, die können wir nicht elektrifizieren. Ja? Beziehungsweise wir brauchen Kohlenstoff als Grundstoff. Und in diesen Nischen, da müssen wir uns Alternativen überlegen. Und für diese Nischen ist eben, wie gesagt, grünes Methanol eine gute Alternative.
Das heißt, auf der einen Seite stellt ihr da sozusagen die chemische Plattform nochmal, oder nicht neu her, aber gibt eine grüne Alternative eigentlich zur Stelle, und legt aber dann sozusagen, wenn ihr es weiterdenkt, euren Fokus in verschiedene Sparten. Es hat sich so angehört, dass ihr jetzt vor allem in der Schifffahrt einen großen Hebel seht, einen Impact-Hebel seht. Ist das was, wo man dann auch sagt, sozusagen, dass ihr als Firma euch dahingehend speziell danach ausrichtet, oder ist euer Job eigentlich schon viel früher getan, indem ihr sagt, nee, wir sorgen dafür, dass grünes Methanol irgendwie in der Herstellung möglichst günstig, möglichst effizient bereitgestellt werden kann, und letzten Endes sozusagen liegt es dann fast schon an anderen, es in der entsprechenden Branche irgendwie einzusetzen?
De facto ist es genau so. Also die Schifffahrtsbranche macht sich gerade auf diesen Weg. Also Maersk zum Beispiel hat schon 19 von diesen riesengroßen Containerschiffen bestellt. Das erste Feeder, sogenannte Feeder, also etwas kleineres, kommt jetzt im September. Q1 24 kommt dann der erste riesengroße Containerschiff, das mit grünem Methanol fahren soll. Das heißt, die Nachfrageseite macht sich schon auf den Weg. Ja, wenn du mit MAN Energy Solutions sprichst, die bauen die allermeisten dieser Motoren für diese Schiffe. Die haben schon über 30% des Orderbooks sind grüne Methanolschiffe oder Motoren für diese Schiffe. Das heißt, die Nachfrageseite macht sich da bereits auf den Weg. So, und jetzt musst du dir vorstellen, das Problem ist im Moment eher auf der Angebotsseite. Es gibt so gut wie kein grünes Methanol. Und das liegt eben hauptsächlich daran, dass das heutige Herstellungsverfahren, das 100 Jahre alt ist, also BASF hat das erste Werk damit 1923 gebaut. So alt ist diese Technologie. Und seitdem hat sich auf der fundamentalen chemischen Ebene so gut wie nichts verändert. Das ist im Kern immer noch die Technologie von damals. Man hat die natürlich weiterentwickelt, vor allem im Engineering, ist effizienter geworden etc. Aber man ist da jetzt auf dieser sogenannten Technologiekurve, die ist man jetzt runtergeritten. Ja, da kommt man eigentlich kaum noch weiter. Das ist ausoptimiert, sage ich mal. Und wir haben jetzt den Herstellungsprozess für erstmal nur Methanol. Der ist erstmal noch überhaupt nicht grün, sondern wir haben den Herstellungsprozess für Methanol auf der chemischen Ebene fundamental neu erfunden, heben den damit auf eine ganz neue Technologiekurve, die man jetzt wieder runterreiten kann. Und das hat eben das Potenzial, dass es wesentlich effizienter, skalierbarer, lastflexibler, es hat eine ganze Reihe an Vorteilen gegenüber der heutigen Technologie. Und das führt dazu, dass man damit viel besser an grüne Eingangsquellen ran kann, mit dem Ziel am Ende des Tages das günstigste grüne Methanol der Welt zu produzieren. Mhm. Also wir wollen den Green Premium.
Was sind so Eingangsquellen? Also wenn was versteckt sich dahinter, hinter dem Wort?
Du hast grundsätzlich eigentlich zwei große Eingangsquellen, die du anzapfen kannst. Das eine nenne ich immer so ein bisschen die Elektroroute, weil du da große Mengen erneuerbare Energie brauchst. Und zwar ist das eine sehr skalierbare Route. Du nimmst grünen Wasserstoff und CO2 als Eingangsstoffe und kannst daraus dann grünes Methanol produzieren. Brauchst dabei, wie gesagt, große Mengen an erneuerbaren Energien, vor allem für die Herstellung von diesem grünen Wasserstoff, den du brauchst. Die andere Route ist die biogene Route. Dort nimmst du überschüssige Biomasse. Das heißt Abfallbiomasse, wie zum Beispiel Holzabfälle, Klärschlamm, Black Liquor ist ein biogenes Abfallprodukt in der Papierherstellung. Also da gibt es die unterschiedlichsten Quellen für biogene Abfälle, die du dann verwenden kannst. Ja, und da reden wir dann von einer sogenannten Biomassevergasung. Also nicht zu verwechseln mit Biogas, das ist was anderes. Biogas ist ein biologischer Vergärungsprozess, wo dann quasi Methan entsteht. Wir reden hier von einer Biomassevergasungstechnologie. Das heißt, diese Biomasse wird erhitzt, ca. 800 Grad, und dabei entsteht ein Gasgemisch, das dann als Eingangsstoff für unseren Prozess dient.
Das heißt, ihr seid aber erstmal abhängig oder vielleicht absolut abhängig von mindestens einer dieser beiden Routen.
Ja,
genau. Anders geht es quasi Prozess nicht, wenn es grünes Methanol sein soll. Und sind denn, wenn man jetzt mal überlegt, dass das irgendwann skaliert wird und weiß ich nicht, vielleicht ganze Industrien auf einmal auf grünes Methanol umschwenken, wären dann für beide Routen auch genügend Eingangsenergien da und Material da?
Genau, also das Schöne an der biogenen Route ist, dass du keine große Menge an erneuerbaren Strom brauchst, weil da kommt die Energie quasi mit aus der Biomasse. Ja, das Ganze ist auch eine exotherme Reaktion, das heißt, die produziert sogar Wärme. Das heißt, du musst sie nur einmal anschieben und dann läuft die. Ja. Das ist der große Vorteil an dieser Route. Ja. Der Nachteil ist, dass sie natürlich nicht so schön skaliert, weil du natürlich quasi immer darauf angewiesen bist, wo kriege ich diese Abfallströme her. Ja, und was ich überhaupt nicht verhehlen will, ist, dass das ist eine riesengroße Aufgabe, vor der wir hier stehen. Wir reden von der Klimawende. Ja. Wir brauchen Partner, mit denen wir das gemeinsam machen. Das kann eine Firma, ein Startup überhaupt nicht alleine entwickeln. Das, weil, wie du ja schon sagst, ne, es geht darum, ganze und zwar mehrere Industrien zu transformieren. Ja. Kohlenstoffbasierte Chemieproduktion, Schifffahrt, eventuell Langstreckenflugzeuge etc. Da sind mehrere Industrien. Wir reden von riesengroßen Mengen. Also nur mal einmal, wir haben heute schon einmal diese 100 Millionen Tonnen erwähnt. Das ist die Menge an fossilem Methanol, was heute aus Erdgas oder Kohle weltweit produziert wird. Wenn du den Energiebedarf der heutigen Containerschifffahrt nimmst, wenn die heutige Containerschifffahrt quasi von heute auf morgen komplett auf grünes Methanol umstellen würde, dann bräuchten die 500 Millionen Tonnen davon. Okay, ja, das krass. Heißt, der Markt würde sich versechsfachen. Und da fängst du an zu verstehen, in welchen Größenordnungen wir hier sprechen.
Ja. Und die zweite Route war die, die sozusagen einfach energieintensiv ist, in dem Sinne, als dass es viele erneuerbare Energien brauchen würde, um dann grünes Methanol herzustellen. Und Wasserstoff hast du auch gesagt.
Genau, die andere Route ist grüner Wasserstoff und CO2. Ja. Das heißt, du musst dir das, sag ich mal, langfristig so vorstellen, du sitzt wahrscheinlich in Küstenregionen, wo viel Offshore-Wind anlandet, hast das Wasser aus dem Meer, das du brauchst, um aus dem Wasser in Verbindung mit dem erneuerbaren Strom über Elektrolyseure grünen Wasserstoff zu produzieren, betreibst gleichzeitig daneben Direct-Air-Capture-Anlagen, auch mit dem grünen Strom. Daher kriegst du das CO2, was du brauchst, Und aus den beiden Sachen kannst du dann grünes Methanol produzieren.
Du hast gesagt, der Pfad, der ließe sich gegebenenfalls besser skalieren. Wie sieht es denn aus mit der, vielleicht auch in der absehbarer Zukunft, der Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff?
Das ist genau der Punkt. Also wir glauben, dass es kurz- und mittelfristig eher über die Biomasse-Route läuft, weil Direct Air Capture vor allem noch nicht so weit ist, aber auch die Produktion von grünem Wasserstoff mit Elektrolyseuren noch eher in den Kinderschuhen steckt. Ja? Das heißt, das ist einfach noch ein bisschen mehr Zukunftsmusik. Es ist dann aber langfristig gesehen eben skalierbarer, weil die die Atmosphäre ist die beste CO2-Lieferkette, die du dir vorstellen kannst. Das ist überall auf der Erde exakt gleich viel CO2 in der Luft. Das heißt, du kannst vor allem in Küstenregionen dann diese Fabriken bauen. Aber wir glauben, dass kurz- und mittelfristig fokussieren wir uns auf Biomasse. Die gute Nachricht ist, es gibt große Potenziale, die man anzapfen kann. Du kannst vor allem in so Waldregionen wie USA, Kanada oder hier in Europa in den Nordics an sehr viel Holzabfälle ran. Klärschlamm ist ein Abfallprodukt, was eigentlich jedes Land hat. Das heißt, damit kommst du schon mal ein Stück weit, ja, und in der Zwischenzeit entwickelt sich hoffentlich Direct Air Capture und grüner Wasserstoff auch weiter. Beim grünen Wasserstoff ist ja so, die Produktion davon ist die eine Sache und der Transport nochmal eine ganz andere. Ja, die große Herausforderung am Wasserstoff ist ja auch der Transport. Und da ist grünes Methanol eben eine schöne Möglichkeit, den direkt vor Ort eben umzusetzen, sodass ich ihn nicht transportieren muss, sondern ihn vor Ort, dort wo ich ihn produziere, umsetze in eine andere Chemikalie. Und Methanol ist eben flüssig, ist kompatibel mit bestehender Infrastruktur. Du kannst es in Pipelines packen, du kannst es in Tankschiffe packen, du kannst es muss keine neue Infrastruktur aufbauen. Was der große Vorteil ist, es ist sehr sicher. Auch zum Beispiel, es kann auch keine Ölpest geben. Also wenn ein mit Methanol beladenes Schiff sinken würde, dann diffundiert das extrem schnell und baut sich dann biologisch über Bakterien ab. Das heißt, es gibt keine Ölpest. Das heißt, es hat auch eine ganze Reihe von Vorteilen.
Okay, also wenn wir es ein bisschen zusammenfassen, hast du eingangs schon mal ein kleines Plädoyer gehalten für alternative Kraftstoffe. Hast aber auch gleichzeitig gesagt, das wird nicht überall Sinn machen, sondern in der Zukunft macht das vor allem Sinn für Langstreckenflugzeuge, Heavy Cargo, große Containerschiffe.
Da, wo wir mit Batterien und Elektromotoren nicht hinkommen.
Ja, und wo du auch sozusagen, oder wo die Forschung auch davon ausgeht, dass man auch in 30 Jahren nicht vernünftig hinkommen wird.
Richtig, ja. Also wir sind mit der Energiedichte von Batterien, die es benötigt, sehr, sehr weit weg. Ja. Und das für Containerschiffe. Der Batteriedurchbruch ist nicht zu sehen
im Horizont. Ja, weil auch die Diskussion um E-Fuels ja schnell immer so in zwei Pole abgleitet und die einen sagen so, nee, ist kompletter Quatsch, die anderen sagen, doch, ist die Zukunft und du sagst halt, okay, wir brauchen so eine differenzierte Betrachtung davon. In bestimmten Teilen macht es absolut Sinn, in bestimmten Teilen macht es absolut gar keinen Sinn.
Es ist genau so. Man muss, der Teufel liegt immer im Detail, ne? Und man kann es nicht so generell sagen, schwarz-weiß, sondern man muss genauer hingucken. E-Fuels in PKWs, um es hier auch nochmal deutlich zu sagen, macht in meinen Augen keinen Sinn. Zumindest nicht in Europa, wo wir ein gutes Stromnetz haben. Mhm. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt über Südamerika, Afrika rede, dann muss ich schon wieder nochmal nachdenken, weil Elektroautos, ja, wenn du kein Stromnetz hast, wo sollen diese Elektroautos geladen werden? Also auch da, ne, zum Beispiel, wenn wir sagen, in Europa sieht das so aus, heißt das noch lange nicht, dass das in Afrika auch die richtige Lösung ist. Da müssen wir auch immer vorsichtig sein. Aber E-Fuels für europäische PKWs macht definitiv keinen Sinn.
Und jetzt bei der, du hast schon darüber gesprochen, ne, dass Methanol generell relativ energieintensiv ist in seiner Herstellung. Wenn wir generell über Kraftstoffe sprechen, dann zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung glaubt man eigentlich immer, dass die Emission, also der ganze negative Effekt, eigentlich immer erst bei der Nutzung, also der Freisetzung, zum Beispiel beim Auto entstehen, wenn es sozusagen dann die Abgase aus dem Auspuff treten. bei der Diskussion, die wir jetzt heute aufmachen, rund um grünes Methanol, da scheint es ein bisschen anders zu sein, weil manche werden sich vielleicht fragen, ja, okay, dann werden halt Schiffe mit grünem Methanol betrieben, aber trotzdem kommen ja irgendwie noch Abgase aus dem Schornstein beim Schiff. In der Recherche haben wir auch gesehen, da geht es dann sozusagen vor allem auch um die Produktion und sozusagen die Energieintensität der ganzen Vorgeschichte, bevor dann sozusagen irgendwann was mal aus dem Schornstein kommt beim Schiff. Ne?
Ja.
Kannst du das nochmal so ein bisschen ins Verhältnis rücken und für uns ein bisschen sortieren?
Klar, liegt der Teufel im Detail, man muss genau hingucken. Ihr müsst euch das so vorstellen. Heute ist es so, wir holen Öl, ich mache das Beispiel Öl, ja? Wir holen Öl aus der Erde, machen es zu Benzin, beziehungsweise in der Schifffahrt, das ist ja wirklich der Abfallstoff aus der Erdölraffinerie, also es ist eigentlich der letzte Dreck, der da verbrannt wird. Packen das also, habe ich übrigens auch gelernt, das ist so seit der Ölkrise Ende der 70er. Vorher war das ganz normaler Diesel. In der Ölkrise der 70er hat man gesagt, wir müssen sparen und hat dann das System gebaut, dass man wirklich diesen Abfallprodukt auch noch verbrennt. Seitdem verbrennt die Schifffahrt quasi dieses Abfallprodukt aus der Erdölraffinerie. So, das wird verbrannt, landet als CO2 in der Atmosphäre. Und das Problem an der Sache ist, dass es linear ist. Ja, wir holen immer mehr Öl raus und es landet immer mehr CO2, es reichert sich an. Das ist ja unser Problem, linearer Verbrauch. Wenn wir jetzt von grünem Methanol sprechen, dann ist es so, ja, das Schiff, das mit grünem Methanol fährt, stößt CO2 aus. Ist vollkommen richtig. Aber das CO2, der Kohlenstoff in diesem CO2, oder andersrum, das CO2 wurde zuvor, wenn wir über die biogene Route sprechen, von Pflanzen über Photosynthese aus der Atmosphäre gefiltert. Also die Pflanzen machen ja nichts anderes über Photosynthese als CO2 aus der Luft nehmen und Sauerstoff als Nebenprodukt eigentlich, die Pflanzen wollen eigentlich gar keinen Sauerstoff produzieren, das ist eher ein Abfallprodukt für die Pflanzen, Sauerstoff ausstoßen, den brauchen wir wiederum zum Atmen und den Kohlenstoff in dem CO2 in der Biomasse binden. Also die bauen das ein in ihre Zellulose, auch ins Lignin, in der Rinde, in die Blätter und so weiter und arbeiten als Baustoff damit. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Holzabfälle nehmen, um daraus grünes Methanol zu produzieren, dann nehmen wir also diesen Kohlenstoff, den die Pflanzen über die Photosynthese gebunden haben, machen daraus grünes Methanol, das Schiff verbrennt es wieder, es landet wieder in der Atmosphäre, aber wir haben einen Kreislauf geschaffen. Mhm. Ja, wir führen diesen Kohlenstoff im Kreis. Und das Schiff bewegt sich trotzdem. Und zwar ohne, dass wir Öl aus der Erde holen müssen. Und darum geht es. Ja? Also ja, da wird CO2 ausgestoßen. Ist aber das CO2, das vorher die Pflanzen in diese Überschüssung Biomasse gebunden hatten. Und wir können diesen Kreislauf immer wieder durchlaufen und unsere Schiffe damit bewegen, ohne dass wir mehr CO2 anreichern in der Atmosphäre. Es ist CO2-neutral. Es ist nicht CO2-negativ. Mhm. Ja? Das ist wichtig zu verstehen. Das ist keine CO2-negative Technologie. So, wenn du dir die andere Route anguckst, grüner Wasserstoff, CO2, da ist es eben so, dass dann Direct Air Capture diesen CO2 aus der Atmosphäre entnehmen Effekt übernehmen muss. Also wir ersetzen die Photosynthese durch Direct Air Capture, brauchen dafür aber Strom. Und logischerweise muss der natürlich erneuerbar sein, weil sonst, ja, also wir jetzt ein Kohlekraftwerk betreiben, um mit dem Strom, also das würde auch aus Effizienzgesichtspunkten extrem wenig Sinn machen. Ja? Das heißt, wir brauchen grünen Strom und wir brauchen eben diese Technologien, um den Wasserstoff grün zu produzieren und das CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Und dann haben wir auch da eine CO2-neutrale Kreislaufwirtschaft geschaffen. Am Ende geht es immer um Kreisläufe.
Ja, ja.
Geschlossene.
Ja. Habt ihr da eine andere Art von Impact oder einen, der ein bisschen nachgelagerter ist, dadurch, dass jetzt im Vergleich zu Substituten, wo bei Elektroantrieben, wo du einfach sozusagen ab dem Zeitpunkt zumindest jetzt keine Emissionen mehr hast vom Fahrzeug und bei euch hast du quasi noch die Emissionen, aber du verwertest sie quasi immer wieder im Kreislauf. Gibt es da irgendeinen Unterschied, würde ich jetzt gerade so der Effekte, wie sie sich einstellen?
Nee, also du musst dir das so vorstellen, jedes Schiff, das jetzt umstellt, ist ja ein Schiff, was kein fossiles CO2 mehr produziert. Mhm. Ja, das heißt, wir haben bei jedem Schiff, das in Betrieb geht und wirklich mit grünem Methanol fährt, quasi nimmst du das, das Schiff raus, das vorher mit fossilem CO2 gefahren ist, ja, um es mal so zu sagen. Also du hast schon den direkten Effekt. Plus, was du halt nicht vergessen darfst, ist, dass wir, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir einfach jeden Sektor auf Null bringen.
Ja.
Und wahrscheinlich sind ja alle Projektionen so, dass wir wahrscheinlich nicht 100% alle Sektoren auf Null bringen und deswegen umso wichtiger ist, dass wir auch noch da Air Capture machen. Ne, aber das heißt, wir können jetzt nicht sagen, wir machen eins nach dem anderen, wir machen jetzt erstmal die Elektroautos und die Wärmepumpen und wenn wir das gemacht haben, dann gucken wir uns mal die anderen Sachen an, so viel Zeit haben wir einfach nicht mehr.
Ja. Ne? Ich habe es aber trotzdem noch nicht verstanden, also weil das ganz konkrete Schiff, das stößt immer noch ungefähr genauso viel CO2 aus. Ist das richtig?
Das Schiff stößt immer noch ungefähr genauso viel CO2 aus, ja.
Okay.
Aber das ist kein CO2, was du aus der Erde geholt hast, sondern es ist CO2, was du aus der Atmosphäre geholt hast.
Genau. Und wenn ich aber CO2 aus der Erde hole, dann, was ist sozusagen die Downside davon? Außer, dass es irgendwann alle ist?
Das ist, dass du zusätzliches anreicherst oben in der Atmosphäre. Verstehst du? Also wo wir hin müssen ist, wir dürfen nicht weiter fossilen Kohlenstoff aus der Erde holen, ihn verbrennen und zusätzlich in der Atmosphäre anreichern. Dadurch steigt ja die Konzentration von CO2 in der
Atmosphäre. Ah, okay. Und
weißt du, wenn du ihn aus der Atmosphäre holst, hast du einen Negativeffekt.
Ja.
Und das Schiff verbrennt, das hat wieder einen positiven Effekt, aber der Nettoeffekt ist null.
Ja, ja.
Plus eins, minus eins ist null.
Ja.
Was wir heute machen, ist, wir holen aus der Erde und verbrennen und das ist einfach plus eins. Und dann nochmal plus eins und so weiter. Es gibt kein Minus. Wir führen es eben nicht mehr zurück in die Erde. Ja, das ist genau der, was uns fehlt, hin zum Kreislauf.
Ist denn jetzt bei dem Einfahren mit der Biomasse, hast du schon gesagt, ist aktuell, ne, noch ein bisschen schwierig. Ist es was, wo ihr darauf angewiesen seid, dass andere für euch wiederum einen Markt dafür schaffen, dass da auch die Wertschöpfungsketten vernünftig funktionieren, dass man, keine Ahnung, aus Kläranlagen aus ganz Europa da den Klärschlamm rausholt und dann irgendwie auch für euch quasi verfügbar macht? Ist das was aktuell schon passiert? Oder müsst ihr da eigentlich nochmal für euch richtige Lobbyarbeit vorantreiben, dass sich dahingehend auch Wertschöpfungsketten und Märkte nochmal verändern?
Genau, also ein Markt entsteht ja eigentlich immer dann, wenn es eine Nachfrage gibt.
Ja.
Ne? Weil wenn es eine Nachfrage gibt, dann gibt es einen Anreiz zu investieren und dann kommen Märkte in Gang.
Wobei da zum Beispiel Carlos Hertel in der letzten Folge uns auch gesagt hatte, ja, es braucht aber nicht nur auch immer die Nachfrage, weil die sozusagen ja nicht auf Knopfdruck von einem Tag auf den anderen auf einmal da ist, sondern vorher auch eine bestimmte Planungssicherheit für die einzelnen Akteure, die wissen, ja, das heißt, wenn ich jetzt hier sozusagen meine Kläranlagen oder meine Pipelines oder was auch so immer da investiere, um die umzustellen, um eine andere Transportwege zum Beispiel zu ermöglichen, brauche ich vorher erst Planungssicherheit, dass ich auch wirklich sozusagen verlässlicherweise einen Markt und auch eine Nachfrage irgendwohin entwickeln kann, ne?
Das ist richtig, ja. Und deswegen sind wir auch dankbar dafür, was Maersk zum Beispiel gemacht hat. Ja, das will ich auch ganz nochmal explizit betonen. Maersk hat ja 4 Jahre lang geforscht in ihrem Center for Sustainable Shipping und kam zu dem Schluss, okay, wenn wir heute aktiv werden wollen, dann ist vom Entwicklungsstand der Technologie können wir eigentlich nur auf grünes Methanol setzen. Sachen wie grüner Ammoniak, grüner Wasserstoff im Schiff als Antriebsstoff zu verwenden, sind einfach noch zu weit entfernt. Das ist noch nicht ausgereift, die Technologie. Vor allem die Technologie noch nicht ausgereift genug. Und jetzt setzen wir mal ein klares Zeichen und investieren da mal rein. Wir bestellen jetzt mal Schiffe, weil damit durchbrechen wir dieses Henne-Ei-Problem. Mhm. Ja, es gibt immer kein Angebot, weil es keine Nachfrage gibt. Und es gibt keine Nachfrage, weil es kein Angebot gibt. Aus diesem Henne-Ei-Problem oder Empty Dance Floor, sagen wir auch manchmal, ja, kommst du halt nicht raus. Es sei denn, du machst sowas wie Maersk und sagst, guck mal, hier, wir haben jetzt 19 Schiffe bestellt. Das erste kommt Q1 24, danach kommt jedes Quartal ein weiteres. Jedes von diesen Schiffen braucht ca. 50.000 Tonnen grünes Methanol pro Jahr. Das heißt, jeder kann sich jetzt genau ausrechnen, wie viel Nachfrage von Maersk pro Quartal auf den Markt kommt. Ja, und das ist so ein Advanced Marktsignal, so ein Advanced Market Signal, nennt man das Neudeutsch, das eben geeignet ist, dieses Henne-Ei-Problem zu durchbrechen. Das ist ziemlich cool, aber du hast vollkommen recht, auf der Angebotsseite müssen sich diese gesamten Lieferketten und so jetzt zusammenfinden. Ja? Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Unser Beitrag ist, dass wir quasi die eigentliche Methanolsynthese jetzt deutlich effizienter machen wollen. Du musst dir auch vorstellen, wir haben weitere Vorteile. Ja? Wir haben zum einen, wir haben Kostenvorteile, egal, unabhängig von der Anlagengröße. Das heißt, wir können das Ganze auch viel dezentraler, kleinteiliger, modularer denken. Also eben die Anlagen dorthin bauen, wo der Klärschlamm vorhanden ist, oder dorthin bauen, wo die Holzabfälle vorkommen, und dort in kleineren, kleinen bis mittelgroßen, dezentraleren Anlagen produzieren. Das ist zum Beispiel unser Beitrag. Die heutige Technologie skaliert extrem schlecht nach unten. Ja, also es wird dann sehr, sehr teuer. Pro Tonne erzeugt Methanol. Sehr schnell, sehr teuer. Und das ist genau das, was wir eben an unser, der Beitrag, den wir leisten können. Ja? Aber alleine können wir es nicht. Wir sind auch auf Partner angewiesen und darauf, dass wir die Lieferketten etc. da zusammenbekommen. Aber diese Nachfrage hilft natürlich, weil jetzt eben sehr viele Leute sind offen, mit uns zu sprechen, weil es sehr viele Projekte gibt, die würden gerne grünes Methanol produzieren und suchen jetzt quasi nach der besten Technologie.
Und eure Technologie hat irgendwie einen Standard, den es 100 Jahre gab, oder ne, damit wollt ihr einen Standard, den es 100 Jahre gab, eigentlich ablösen und ein Schiff reinbringen. Siehst du in irgendwelchen anderen Dimensionen unserer Wirtschaft ähnliche Chancen und Potenziale? Also du hast schon über Direct Air Capture gesprochen. Siehst du noch andere Bereiche, wo du sagst, boah, da müsstet ihr mal Leute in einen Podcast einladen, weil da und da könnte sich was ähnlich Großes verändern?
Also grundsätzlich sind die großen Themen, ein großes Thema ist Direct Air Capture, völlig klar, da stehen wir auch noch vor riesen Herausforderungen. Das muss noch deutlich, deutlich effizienter werden, damit das überhaupt Sinn macht, ja, und funktionieren wird.
Weil es dann aber auch ein Teil eurer zukünftigen Wertschöpfungskette irgendwann sein könnte oder sein muss, ne?
Ja, also einerseits deswegen, andererseits aber auch, wenn wir, wie gesagt, wenn wir die Kurve noch kriegen wollen, wird es sehr eng, und da würde eine effiziente Direct Air Capture Technologie schon, schon wirklich, wäre schon sehr, sehr wichtig. Ja. Gleichzeitig ist natürlich alles spannend, was grüne Primärenergie ist, also quasi, wie kriegen wir noch mehr grünen Strom produziert. Es ist ja auch im Moment immer noch ein großer Bottleneck. Na, wir kommen ja kaum hinterher mit dem Ausbau von Wind, Solar etc. Hat die unterschiedlichsten Gründe, aber das heißt, da kommt natürlich dazu, dass eben nachts die Sonne nicht scheint, dass es im Winter manchmal 2 Wochen Dunkelflauten gibt, wo weder Wind weht noch Sonne scheint. Das heißt, diese Intermittency, also diese, dass wir uns eben nicht darauf verlassen können, dass es wirklich ständig verfügbar ist, ist natürlich auch ein Problem. Also da Lösungen sowohl in der großskaligen Energiespeicherung, aber auch eben in der Produktion von grünen Primärenergien, wie zum Beispiel Kernfusion, Tiefengeothermie und andere Technologien. Das ist auch ein sehr spannendes Feld, wo auch noch viel passieren muss, aber wo ich schon auch der Hoffnung bin, dass die hoffentlich noch rechtzeitig einen Beitrag leisten können für das, was wir machen müssen. Aber das sind so spannende Felder, glaube ich.
Carlos Hertel von Climeworks, der hatte auf die Frage, was der sinnvollste Job der Welt ist, geantwortet, ja, eigentlich auch Awareness für die Probleme unserer Zeit zu schaffen und Leute zu motivieren, eben an den Lösungen mitzuarbeiten. Das hat ja jetzt bei dir, so wie du es erzählst, dein Sohn auch zu einem großen Teil übernommen, indem er da diese Kernfrage gestellt hatte, so warum du als Problemlöser dann eben nicht an unsere Nachhaltigkeitsprobleme rangehst. Warum war das denn bei dir so, dass es quasi deinen Sohn noch gebraucht hat? Weil du bist ja wahrscheinlich ein sehr informierter Typ, der irgendwie auch mit vielen Leuten spricht und der jetzt auch bis zu dem Zeitpunkt schon informiert darüber war, dass wir bestimmte Probleme auf der Welt irgendwie denen ins Auge blicken müssen. War das sozusagen einfach nur, weil das dich da nochmal ganz anders emotional natürlich dann auch berührt hat und du einfach diesen emotionalen Einschlag dann da genutzt hast, um dann auch wirklich eine Änderung im eigenen Verhalten und so in der Planung des Jobs hervorzurufen? Oder wie lässt sich das übertragen, wenn man jetzt mal sozusagen dann unsere Gesellschaft nimmt? So müssten jetzt alle sowas wie Fridays for Future, ja, dass die Kinder sozusagen dann irgendwie auch sich an die Eltern richten. Ist das schon sozusagen dann das Maximum, was wir da machen können an Motivation? Oder was braucht es da mehr, damit vielleicht auch Menschen, die in der Position waren oder sind, wie du es warst, die aber keine Kinder haben, trotzdem anfangen, da aktiv zu werden?
Also ich glaube, jeder muss eben sich überlegen, welchen Beitrag er leisten kann. Ja? Bei mir war es so, das Ganze kam darüber, dass ich mein Sohn ursprünglich einfach gefragt hatte, Papa, was machst denn du da den ganzen Tag? Ja? Also man muss sich vorstellen, wenn Kinder fragen ja sehr, sehr viele Fragen. Ich habe mal gehört, ein Dreijähriger stellt, glaube ich, 350 Fragen am Tag oder so. Hab ich mal gelesen, im Schnitt. Und ja, er hat mich eben gefragt, du sitzt da immer so am Laptop und was machst du eigentlich? Ne? Da habe ich gesagt, ja, ich bin Unternehmer. Ja, was ist denn das? Was heißt denn das? Ne? Sagt mir nichts. Erklär mal. Und dann habe ich eben versucht, möglichst generell zu erklären, was ein Unternehmer ist und habe am Ende gesagt, ja, das ist jemand, der löst ein Problem. So kam er eben dann da drauf. Also hat es wieder eine Zeit lang so gerattert im Kopf. Ich meine, okay, aber ja, uns geht's doch gut. Es gibt doch eigentlich nur so ein Problem, über das ich mir wirklich Sorgen mache. Warum arbeitest du denn nicht dann da dran? Ja? Und das hat bei mir was ausgelöst, weil klar, wenn es das eigene Kind ist, dann ist das extrem stark. Und es hat aber auch deswegen was ausgelöst, weil ich hatte ja so eine Lebensweg hinter mir, dass ich quasi als Unternehmer, ganz normaler Unternehmer, sage ich mal, angefangen habe und dann eben eines Tages auch getrieben durch eine gewisse Sinnkrise dann gesagt habe, nee, ich glaube, ich will mich Richtung Impact-Unternehmer weiterentwickeln. Also das heißt, ich will ein Unternehmen gründen, wo es nicht nur ums Umsatz und Profit machen geht, sondern wo auch wirklich gesellschaftlicher Mehrwert entsteht. Das war dann, damals hatte ich mir eben Sorgen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt unsere Demokratie gemacht und daraus ist dann nebenan.de entstanden, im Kern. Und eigentlich parallel dazu habe ich mir schon auch immer mehr Sorgen ums Klima gemacht, hatte es aber immer so abgehakt in meinem Kopf als, okay, damit kennst du dich nicht gut genug aus. Das ist etwas, was eher die, sag ich mal, Wissenschaftler oder ja, Chemiker, Physiker etc. lösen müssen. Es geht um Moleküle bewegen, Atome bewegen, speichern und so weiter. Du bist quasi Digitalunternehmer, da kannst du wenig Relevantes beitragen. Und genau, das war eigentlich das, wo ich dann nochmal ins Nachdenken gekommen bin und gesagt habe, vielleicht machst du es dir da zu einfach. Ja, weil ich war diese normale, also du hast dann so eine Evolution, sag ich mal, du hinterfragst erstmal deinen eigenen Carbon Footprint, wo du den reduzieren kannst. Ich habe dann eine Solaranlage installiert und alles auf LED also das, was man eben so macht. Dann das gleiche mit nebenan.de, ne? Wir haben dann quasi einen Klimaschutzbeauftragten benannt, der dann das gleiche für nebenan.de gemacht hat. Uns erstmal unseren Footprint überhaupt berechnen und dann reduzieren. Und dann dachte ich mir, okay, da mehr kannst du dann da. Ne? Dann haben wir angefangen, bei nebenan auch unsere Kunden, also die Nachbarn. Also wir machen jetzt auch sehr viel Klimaaufklärung und Klimaaktionen. Was kann ich eigentlich machen? Und gemeinsam verwenden statt neu kaufen und Circular Economy auch viel auf nebenan.de. Und da dachte ich dann immer früher, okay, das ist so das, was du machen kannst. Aber selber Klimaunternehmer kannst du eigentlich nicht werden. Und das war das, wo mich dann die Frage von meinem Sohn nochmal wachgerüttelt hat, das nochmal zu hinterfragen. Und habe dann, als wir bei nebenan eben den Teil-Exit am Boda gemacht haben, dann überlegt, okay, ich will jetzt tatsächlich doch das nochmal hinterfragen, ob ich da nicht aktiver werden kann. Habe dann mit vielen Leuten gesprochen und am Ende für mich beschlossen, dass ich mich quasi nicht so sehr als Digitalunternehmer definiere, sondern einfach als Unternehmer.
Ja.
als Kaufmann, ja, der so einem wissenschaftlichen Team vielleicht einfach helfen kann, dabei die Technologie zu kommerzialisieren, eine Firma draus zu machen. Mhm. Ja, und dann habe ich eben meine Mitgründer, also Marek, Christoph und Ralf, kennengelernt und zu viert haben wir uns dann auf diesen Weg gemacht.
Ja, ich frage deshalb, weil so ich ab und zu nochmal nach was suche oder dachte, da könnte vielleicht was drinstecken, wenn wir dieses Problem, dass wir vielleicht schon aufgeklärt sind, alle Informationen haben und trotzdem nicht handeln, auch diese kognitive Dissonanz, die da manchmal mit verbunden wird, dass man weiß, man müsste was machen, aber tut es nicht, aus verschiedenen Gründen, wie man die irgendwie auflösen kann. Und du hast ja selber mal gesagt, dass uns die Zeit eigentlich total im Nacken sitzt, was eben den Klimawandel angeht und dass wir uns beeilen müssen, wenn wir das Schlimmste verhindern wollen. Und ich mich da manchmal noch so frage, ja, braucht es vielleicht sozusagen nochmal andere Ressourcen als jetzt auch nur, in Anführungsstrichen, neue Technologien, sondern eben auch, ja, ein paar gesellschaftliche Ressourcen, die damit eingebracht werden müssen. Und wir haben ja heute auch viel darüber gesprochen, dass es bestimmte Bottlenecks, also so Engpässe gibt von teilweise, ne, Technologien oder auch Energieressourcen, die vielleicht noch nicht genügend vorhanden sind, um ganze Märkte umzuwerfen. Und da frage ich mich, ob so diese Ressource, wenn jetzt die Zeit so ein Engpass ist oder wenn die Zeit auch so ein großer Faktor darin ist, ob wir nicht auch sozusagen noch mehr politischen Druck bräuchten, mehr Aufmerksamkeit für das Thema bräuchten und wie man das schaffen könnte. Weil für viele Themen, die du beschrieben hast, braucht es sozusagen ja dann einfach mehr politischen Druck, würden Dinge deutlich schneller gehen. Da sozusagen spreche ich gerne nochmal im letzten Teil hier des Podcasts immer mit Leuten drüber, was sich da verändern könnte. Weil die meisten Gäste sind zwar wie du auch, versuchen grundsätzlich optimistisch zu sein, sagen aber trotzdem, das wird noch so lange dauern und ich sehe so viele Bremsklötze auf politischer Ebene und auch wirtschaftlicher Ebene in so vielen Dimensionen, so vielen verschiedenen Ländern, da so als ob man fast noch darauf warten würde, dass nochmal was passiert, damit allen es jetzt mal wirklich bewusst wird. Hast du da irgendwie, oder fühlst du das, was ich sage, oder ne, kannst du ein bisschen verstehen, was ich sage und hast du da für dich so ein gewisses Szenario im Kopf, dass du sagst, ja, es geht jetzt wahrscheinlich 10 Jahre genau mit dem Tempo so weiter und dann ne, wird uns vielleicht mal, gibt es irgendwann so eine große Klimakatastrophe, dass danach wirklich der Groschen gefallen ist und man nochmal durch die Bank weg mit einem ganz anderen Tempo vorankommt?
Ja, ich habe da jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ne? Will ich mir jetzt auch nicht anmuten. Also, du hast schon recht, es muss noch viel mehr passieren, es muss schneller gehen. Wir dürfen aber halt auch nicht die Gesellschaft irgendwie verlieren. Ja? Das ist ein bisschen die Gefahr. Das sehe ich auch ein bisschen die Gefahr an der Klimakleberei. Ja? Also ich bin auch da total hin und her gerissen. Ne? Ich sehe auf der einen Seite schon, dass so der ganz große gesellschaftliche Wandel ist immer dann erzielt worden, wenn es Richtung zivilen Ungehorsam ging. Ja? Also egal, ob das Gandhi in Indien war, ob das die Frauenbewegung war, ob das auch die Civil Rights Movement und also am Ende brauchte es fast immer auch zivilen Ungehorsam. Das ist nichts anderes ist in meinen Augen die Klimakleberei. Gleichzeitig verstehe ich eben auch den, sag ich mal, normalen Handwerker, der irgendwie zu seiner Arbeit kommen muss und da dabei behindert wird, ja, dass der dann in dem Moment wenig Verständnis dafür hat, das kann ich auch komplett nachvollziehen. Was ich mir halt wünschen würde, ist, dass wir halt klarer kommunizieren, ja, dass wir da auch den Leuten nichts vormachen. Ja, es muss einfach klar gesagt werden, dass alles, was CO2 produziert, wird teurer werden. Das ist so, das muss so sein. Ja, CO2 braucht einen Preis, erst dann kann der Markt überhaupt das reagieren. Vorher kann er gar nicht reagieren. Das heißt, ja, viele Sachen werden teurer werden. Und ich glaube, da müssen wir eben uns ganz klar darüber unterhalten, wie federt man diese Effekte eben auch für gewisse Gruppen ab. Aber ja, am Ende müssen alle mit ran. Ja? Und das müssen nur schauen, dass wir es sozialverträglich irgendwie hinbekommen. Ja? Aber die Geschwindigkeit passt nicht, das ist so. Ja? Gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, dass wir schon, letztens gelesen, jemand, der nennt es stubbornly optimistic, also quasi, wie würde man es übersetzen auf Deutsch, also quasi, was heißt stubborn?
Stur?
Stur, ja, genau, dass wir quasi stur optimistisch bleiben müssen. Was anderes bleibt uns gar nicht übrig.
Mhm. Ist aber interessant, weil das wahrscheinlich mit so die einzige Thematik ist, bei der man sagt, boah, Geschwindigkeit passt nicht, müssten viel mehr machen, aber dann selbst Unternehmer wie du sagen, ja, aber wir können in einer gewissen Art und Weise können wir das Problem auch nicht 100% auflösen. Es gibt jetzt nicht einfach eine neue Lösung, mit der man um die Ecke kommen kann und dann hast du auch dieses Problem des politischen Willens auf einmal, sondern dafür gibt es keine Lösung. Das ist dann wirklich 100% pure gesellschaftliche Dynamik, mit der man das zu tun hat, die du halt eben nicht von einem Tag auf den anderen ändern könntest.
Ja, wie gesagt, ein echter Preis auf CO2 wäre in meinen Augen das eine Mittel, was am meisten bewirken würde, weil dann würde der Markt anfangen zu arbeiten.
Okay, dann andersrum gefragt, was fehlt denn dafür, dass wir den global durchsetzen können und bekommen?
Ja, dafür fehlt die globale Übereinstimmung, dass wir den brauchen. Ja, und keiner will da den ersten Schritt machen. Klar, Länder wie Indien und China sagen, hey, ihr habt jetzt 150 Jahre den fossilen Scheiß verbrannt, damit euren Wohlstand erarbeitet und wir sollen es jetzt nicht dürfen. Ja, das ist auch eine Gerechtigkeitsdebatte etc. Also das Problem ist leider sehr, sehr vielschichtig. Ja. Mhm. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht denken, es gibt diese eine Silver Bullet, die alles löst. Es wird ein Mix sein. Du hast gesagt, nur neue Technologien werden es nicht sein. Es ist so, nur neue Technologien werden es nicht lösen. Wir müssen auch weniger machen. Also wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen weniger fliegen etc. Es ist so, die gute Nachricht ist, beim Fleischessen kommen wir voran, also der Fleischkonsum in Deutschland ist tatsächlich gesunken, aber ist natürlich noch ein ultraweiter Weg. Ja? Und ja, die Frage ist ein bisschen, wie kriegen wir da mehr Geschwindigkeit rein? Aber wir müssen weniger von solchen Sachen tun, wir müssen es bewusster machen, wenn wir es dann doch mal tun. Ja? Wir müssen auch Thema Energiesparen und Energieeffizienz, ne, ein Thema, den wassersparenden Duschkopf und ist auch ein Riesenthema, ne? Weil wenn wir natürlich einfach effizienter werden, dem, was wir tun, dann erreichen wir auch schon sehr viel. Und das in Kombination mit neuen Technologien, glaube ich, ist es schon machbar, aber wir bräuchten eben auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens, dass wir dahin wollen. Und da, den haben wir, sehe ich im Moment eben nicht. Ne? Das wird natürlich auch viel, viel aufgehetzt und viel in meinen Augen bewusst missinformiert und sehr, sehr stark gesellschaftsspaltend kommuniziert von einigen Medienhäusern in diesem Land, was ich auch furchtbar finde. Und das hilft natürlich nicht.
Mhm. Mhm. Gut. Da gibt es anscheinend keine ganz klare Antwort drauf, was da quasi so die Gesellschaft stärker einen könnte. Scheint ja so, dass es allein in Deutschland schon schwierig ist. Dann wird es noch schwieriger sein, sozusagen dann die Deutschen mit den Amerikanern, den Indern und den Chinesen an einen Tisch zu bekommen und sich da zu einigen.
Ja, da ist immer das Argument, oh, der Klimawandel wird ja eh nicht in Deutschland entschieden, der wird ja eh in Indien und China und so weiter entschieden. Das sage ich, ja, natürlich ist das so, aber wir können ja nicht erwarten, dass die das Thema auf dem Schirm haben, wenn wir es noch nicht mal machen. Also wir haben ja ganz klar eine Vorbildfunktion. Und müssen vorangehen und müssen zeigen, dass es geht und wie es geht. Nicht, weil wir es besser wissen als die, das will ich damit gar nicht sagen. Ne? Also, sondern einfach als Vorbilder. Ne? Und wenn wir das nicht machen, dann ist das eine moralische Bankrotterklärung aus meinen Augen. Jetzt nur zu sagen, naja, hier wird der Klimawandel eh nicht entschieden, deswegen müssen wir nichts machen, das ist ja völliger Blödsinn.
Ja.
Ja? Ich kann dir sagen, was uns helfen würde, ja, also unseren Beitrag zu leisten, weil am Ende geht es ja darum, weder eine Person noch eine Firma noch ein Land kann dieses Problem alleine lösen. Wir brauchen Allianzen und jeder kann seinen Beitrag dann leisten. Wir versuchen da an der Stelle unseren zu leisten. Ja, und was uns im Moment eben helfen würde, wenn wir einfach gute Mitarbeiterinnen finden. Wir suchen also Chemikerinnen, Ingenieurinnen, chemisch-technische Assistentinnen, Projektleiterin, da sind wir sehr, sehr offen für, wie gesagt, weil wir bauen an einer extrem spannenden Lösung, die wirklich ein großes Puzzlestück in dem ganzen komplexen Puzzle sein kann am Ende.
Cool, also auch wenn es keine ganz konkrete Antwort und beruhigende weiß ich, These gibt, wie sich das jetzt alles irgendwie in Luft auflöst, kann man zumindest eine kleine Handlungsempfehlung aussprechen und sagen, ja, aber es gibt Felder, da kann man einfach schon konkret mit anpacken. Ja, zum Beispiel jetzt irgendwie bei euch als qualifizierte Chemikerin oder Chemiker. Cool, dann schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob wir auf GoodJobs Stellen von euch zu finden haben. Du sagst, meine Podcast-Kollegin sagt nein, bei Climeworks war es der Fall. Müssen wir natürlich mal schauen, ob wir uns da irgendwie auch connecten können, weil das ist natürlich auch unser Job, da konkrete Handlungsmöglichkeiten an die Leute zu bringen in Form von Jobs. Das ist immer noch einer der größten Hebel, die man irgendwie so als Privatperson hat, neben der Optimierung des eigenen CO2-Verbrauchs. Und bedanken wir uns jetzt mal bei dir, dass du heute hier warst, uns ein bisschen Zeit geschenkt hast und mit uns über die Probleme und möglichen Lösungen der Welt gesprochen hast. Und wir sind gespannt, wie es mit euch weitergeht. Also ein bisschen Geduld müssen wir uns ja nochmal bis, was, 2026 oder 27 hatten wir gesagt? Ja. Aber bis dahin passiert ja auch hoffentlich noch was und ihr habt ja auch noch ein bisschen was vor, beziehungsweise du ganz konkret, weil du noch ordentlich Geld einsammeln musst, oder? Gehört, ihr braucht, mit 100 Millionen ist nicht getan.
Ja,
ist richtig. Und wie viel hast du davon jetzt schon zusammen?
Ja, wir haben bis dato knapp 14 Millionen geraced, in unserer Seed-Runde. Und damit arbeiten wir jetzt und genau, müssen aber noch die eine oder andere Finanzierungsrunde.
Mindestens 10-mal so viel, hast du mal gesagt.
Ja, doch, davon.
Wahrscheinlich, ne? Gut, dann mal viel Erfolg dabei.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.
Ja, das war die Folge mit Christian und ihr habt gemerkt, ich habe ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, wie das mit dem Methanol und den CO2-Kreisläufen eigentlich richtig hinhaut. Hab aber dafür jetzt auch viel gelernt und hoffe natürlich, dass ihr auch was gelernt habt. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag hoffe, dass ihr bald wieder reinhört hier beim Impact Monster Podcast. Bis dann. Ciao.